Weltmarkt, der Podcast der deutschen Außenwirtschaft. Willkommen zum Podcast von Germany Trade and Invest, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Bundes. Mein Name ist Christian Blicken und ich werde mit Ihnen gemeinsam durch unterschiedliche Bereiche der Exportnation Deutschland streifen, mit klugen Köpfen über hochinnovative Geschäftsfelder der Zukunft sprechen und Marktchancen mit Experten diskutieren. Diesmal unter anderem mit dem Manager Peter Podessa, der sehr früh auf Wasserstoff gesetzt hat und deswegen fast gescheitert ist. Mit der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm, Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat. Und wir schauen nach Marokko. Warum? Das erfahren Sie gleich. Wir starten mit einem Knall. Dieses Geräusch kennen die meisten von uns aus dem Chemieunterricht. So klingt nämlich die Verpuffung eines farblosen, geruchlosen und so gar nicht neuen Elements, Wasserstoff. Es ist das kleinste Element im Periodensystem und soll unsere kompliziertesten Probleme lösen. Wasserstoff, insbesondere grüner Wasserstoff, gilt vielen als wichtigster Schlüssel für die Erreichung der globalen Klimaschutzziele. Auch deswegen ist der Energieträger weltweit gefragt. Die Nachfrage nach Wasserstoff dürfte sich in den kommenden 20 Jahren mindestens verdoppeln. Da will Deutschland vorne mitmischen, Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger.
Grüner Wasserstoff erweist sich mehr und mehr als das fehlende Puzzlestückchen, um unsere Energieversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen. Wir müssen heute in die Vollen gehen, um morgen aus dem Vollen zu schöpfen. Wir schaffen neue Exportschlager, zugleich werden wir Energieimportland bleiben müssen.
Doch was geht für deutsche Firmen? Wo stehen sie im internationalen Wettbewerb? Was tun, um vom weltweiten Boom zu profitieren? Oder ist der Zug abgefahren? Manch ein Unternehmer startete fast zu früh, so wie der Münchner Brennstoffzellenhersteller SFC Energy. Der hat schon vor mehr als 20 Jahren als einer der ersten das Potenzial von Wasserstoff erkannt und ist in die Herstellung von Brennstoffzellen eingestiegen, damals ein reines Nischenprodukt. Noch bis vor 2 Jahren war das ein sehr mühseliges Geschäft, erinnert sich der Vorstandsvorsitzende Peter Podessa.
Wir haben über viele Jahre versucht, dieses Thema immer auf verschiedenste politische Agenten zu bringen, mit sehr, sehr limitiertem Erfolg. Ich war vor 8 Jahren schon mal bei allen Generatorherstellern weltweit. Wenn man das Positivste nimmt, so war das vielleicht technologische Neugierde, ne, und Höflichkeit, ne? Aber kein Interesse. Ne? Das dreht sich gerade. Das Wettbewerbsumfeld beginnt sich aber erfreulicherweise viel bunter wieder zu entwickeln, als das so in den letzten 15 Jahren der Fall war, wo mehr Brennstoffzellenunternehmen leider aufgeben mussten, als überleben konnten. Wir sehen heute wieder Startups in die Märkte, in die Szene kommen. Wir sehen heute auch große strategische industrielle Unternehmen erste Schritte zu setzen.
Peter Podessa ist seit 2006 bei dem Brennstoffzellenhersteller SFC Energy. Er ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler, hat auch ein paar Semester Maschinenbau studiert und dann in der Halbleiterindustrie gearbeitet. Was SFC Energy genau macht? Eigentlich einfach.
Wenn man das praktisch runterbricht, um sich das vor Augen zu führen, so ersetzen wir in vielen Fällen einfach konventionelle Stromerzeuger, den klassischen Generator, ob das ein Dieselgenerator oder ein Gasgenerator ist, der wird eben durch eine Brennstoffzelle ersetzt. Und im Industriebereich ein sehr praktischer Anwendungsbereich ist Stromversorgung und Notstromversorgung für Mobilfunkinfrastruktur, für kritische Infrastruktur, für Datenübertragung. Auch in Wohnmobilen sind wir heute eine standardsaubere, leichte und leise Energiequelle. Das gleiche in Segelbooten, aber auch bei Strand- und Jagdhütten im netzfernen Bereich. Und im Behördengeschäft sind unsere Brennstoffzellen auch bei den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im Einsatz.
Seine Anlagen machen also aus Wasserstoff und Sauerstoff elektrischen Strom. Das Leistungsspektrum ist breit.
Wir beginnen sehr klein mit 25 Watt, portabel. Aber das geht hoch bis zu 50 kW. Das heißt wirklich stationäre Anlagen, die auch wirklich dann sowohl ein Gebäude als auch eine Industrieanlage mit Strom versorgen können. Und wir sind gerade dabei, dieses Leistungsspektrum auf bis zu 500 kW nach oben zu ziehen. Das heißt klassische auch Notstromversorgung hoch, Datencenter, Krankenhäuser etc.
SFC Energy liefert überall hin, sogar in das ewige Eis der Antarktis, wo die Anlagen unter extremen Bedingungen die Polar- und Meeresforschungsstation des Helmholtz-Zentrums mit Strom versorgen. Das Auslandsgeschäft von SFC Energy läuft hervorragend, auch wenn der Einstieg in den Export nicht ganz freiwillig war.
Es war klar, dass das Geschäft hier regional, lokal, national zu klein ist. Wir erfreuen uns ja erst seit relativ kurzer Zeit einer ganz anderen Nachfragesituation, weil sich das Makrobild ändert. Aber in den ersten Jahren war es wichtig, hier einfach zu sehen, wo sind denn weltweit die Märkte? Und wir sind schon weltweit aufgestellt. Deshalb ist unser Geschäft heute ja etwa 20% in Deutschland, etwa 40% in Nordamerika mit einem großen Schwerpunkt in Kanada, aber steigend auch in den USA. Und in Asien sind wir vor einigen Jahren zuerst in Singapur und in Japan gestartet und sind dabei mit unserem Partner hier Toyota Tsusho gerade das auch in Länder Südostasiens auszuweiten. Ein weiterer regionaler Schwerpunkt Indien.
Und das macht die Pioniere aus München so einzigartig.
Warum denken wir, dass wir mit Fug und Recht sagen können, dass wir in unserem Bereich der führende Anbieter auch weltweit sind? Weil wir über 60.000 Systeme hier ausgeliefert haben. Das ist die mit Abstand größte installierte Basis an stationären Brennstoffzellen.
Heute kann SFC Energy gar nicht allen Anfragen nachkommen. Erst müssen die Kapazitäten in den Werken ausgebaut werden.
Der Hauptstandort ist im Südosten Münchens, Brunnthal bei München, wo wir unsere Brennstoffzellensysteme auch wirklich fertigen. Das heißt, hier gibt es auch die sogenannte Stack-Produktion, das heißt das Kernelement der Brennstoffzelle, in dem auch der elektrochemische Prozess basiert, aber auch die umliegenden Komponenten werden hier assembliert. Elektronikfertigung haben wir einen Standort in Rumänien und Produktintegration für Nordamerika passiert in unserem Standort in Kanada. Das heißt, die Brennstoffzelle wird von hier nach Kanada geliefert und dort dann in den Schaltschrank eingebaut, dort dann auch klimafest gemacht für entsprechende Umfeldbedingungen. Wir sind aber gerade dabei, unsere Produktion hier in der Kapazität zu verdoppeln, parallel dazu eine Brennstoffzellenproduktion in Rumänien in unserem Elektronikstandort hochzufahren bis Beginn des ersten Quartales. Und wir sind in sehr fortgeschrittenen Gesprächen hier auch in einem Markt wie Indien.
Deutschlands Anspruch ist es, wir sagten es schon, weltweit führend in der Wasserstoffindustrie zu werden. Dafür muss sich das Land ranhalten, glaubt Peter Bodessa.
Wenn man das regional nochmal runterbricht, so ist es nach unserem Eindruck oder nach dem, was wir hier auch die letzten 2 Jahre erfahren haben, durchaus Europa und Asien hier mit einer Vorreiterrolle. In Asien natürlich regional unterschiedlich. Japan waren die ersten, auch noch weit vor der Bundesrepublik und der EU, die eine nationale Wasserstoffstrategie implementiert haben als Land. Was regional jetzt nochmal einiges an Bewegung bringt, das ist das Momentum in den USA. Dort scheint man gewissermaßen auch den sprichwörtlichen Hebel jetzt umgelegt zu haben.
Das Rennen beginnt allerdings erst und das Interesse am Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in vielen Ländern verhilft deutschen Unternehmen zu großen Chancen auf den ausländischen Märkten.
Ich bin davon überzeugt, wir brauchen uns hier nirgends verstecken. Also wir verkaufen unsere Produkte in den USA nicht deshalb, weil sie viel billiger sind, und weil sie einfach nachhaltig funktionieren. Und wir verkaufen sie in Japan deshalb, weil die sich darauf verlassen können, dass das einfach funktioniert. Und deshalb kommen jetzt natürlich üblicherweise die Stärken der deutschen Industrie, ob das Maschinenbau ist, ob das Automatisierung ist, dann verbunden mit Digitalisierung beim Hochfahren und beim Skalieren der Technologie zum Tragen. Dass wir sie auf Dauer günstiger machen müssen, leistungsstärker machen müssen, völlig fraglos. Und da, glaube ich, ist die Erfolgsgeschichte jetzt von Deutschland als Exportnation auch genau auf diesen Bereich übertragbar. Wir sind im Wesentlichen von einer Nischentechnologie in die Mitte der Gesellschaft gerückt.
Und da spielt der ehemalige Nischenproduzent aus Brunnthal bei München plötzlich eine große Rolle in einer großen Entwicklung.
Das sind schon unsere Kinder, das ist schon die nächste Generation, die einfach schon bei jedem Thema fragt, ist das wirklich notwendig, ist das nachhaltig, was hast du hier gekauft, ne? Wie wird das erzeugt? Diese Entwicklung ist nicht mehr reversibel und das ist nicht eine politische Frage, sondern inzwischen erfreulicherweise einfach eine gesellschaftliche Priorität.
Der Pionier der Brennstoffzelle sieht sich auf dem Weg in die Mitte der Gesellschaft und ist trotz dieser turbulenten Tage genau am rechten Fleck zur rechten Zeit. Darüber werden wir gleich mit zwei weiteren Gästen diskutieren, einer Wirtschaftsweisen und mit unserem Kollegen in Casablanca. Vorher haben wir für Sie Neuigkeiten, Wissenswertes und Events rund um die internationalen Wasserstoffmärkte. Konkret und kompakt, was Sie in diesem Monat für den Erfolg Ihres Außenhandels wissen sollten. Vorteil Außenseiter, Beispiel Südamerika. In Lateinamerika gibt es mehrere Länder, die nationale Strategien oder Roadmaps für die Produktion von grünem Wasserstoff entwickelt haben. Besonders fortschrittlich sind die rechtlichen Rahmenbedingungen in Kolumbien und Chile. Beide Länder verfügen über Gesetze, die Rechtssicherheit für die Förderung und Entwicklung von Projekten im Zusammenhang mit grünem Wasserstoff gewährleisten. Ein Blick lohnt sich. Aufgepasst, internationale Ausschreibungen. Entwicklungs- und Schwellenländer erhalten bei ihren Wasserstoffprojekten oft Unterstützung durch internationale Geber. Besonders wichtig ist diese Förderung in der Phase des Markthochlaufs. Die Interamerikanische Entwicklungsbank unterstützt beispielsweise die Entwicklung einer Wasserstoffstrategie in Costa Rica. Außerdem finanziert sie eine Studie, welche Chancen und Risiken für Chile bestehen, wenn das Land ein komplettes Wasserstoffökosystem aufbauen will, inklusive Produktion, Verteilung und Nutzung von Wasserstoff. Wir sind dann mal weg. Das Markterschließungsprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz bietet für kleine und mittlere Unternehmen Reisen zur Geschäftsanbahnung an. Zuletzt fand zum Thema Wasserstoff und Petrochemie Anfang Oktober eine solche Reise für Maschinen- und Anlagenbauer nach Saudi-Arabien statt. Nächstes Jahr sollen mindestens zwei weitere Reisen zum Thema Wasserstoff angeboten werden. Wohin die Reise in Sachen Wasserstoff geht, das weiß die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Die Ökonomin ist Mitglied des Nationalen Wasserstoffrats und Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Universität Nürnberg.
Das betrifft die Produktion von Kraftfahrzeugen, das betrifft die Chemieindustrie, das betrifft den Maschinenbau, wenn es darum geht, Elektrolyseure zu bauen oder Anlagen zum Energietransport, einfach Netz-Pipeline-Infrastrukturen. Entweder im Bereich der Wasserstofflogistik, also Transport von Energieträgern, Bau von Energienetzen, im Bereich Mobilität, Bau von Kraftwagen, Bau von Tankstellen und so weiter. Und eben auch zum Beispiel in der Chemieindustrie, wenn es darum geht, Wasserstoff weiterzuarbeiten, Wasserstoff als Grundstoff einzusetzen oder eben auch klimaneutralen Wasserstoff, klimaneutrale Gase herzustellen und zu produzieren. Da hat auch die deutsche Industrie viele Kompetenzen und das wird sicherlich möglich sein, diese Kompetenzen einzubringen und da auch interessante Geschäftsmodelle drauf aufzusetzen.
Und Veronika Grimm sieht Deutschland in vielen Bereichen heute auch schon vorne.
Es gibt viel Forschung in Deutschland, zum Beispiel dazu, den Wasserstoff an flüssige Trägersubstanzen zu binden und ihn dann wieder zu entkoppeln, also sozusagen so eine flüssige Pfandflasche, um klimaneutralen Wasserstoff zu transportieren mit Hilfe von Liquid Organic Hydrogen Carriers. Das sind Technologien, die in Deutschland entwickelt werden und die beim Wasserstofftransport in Zukunft eine Rolle spielen dürften. Und dann ist es natürlich so, dass so ganz grundlegende Kompetenzen, zum Beispiel die Herstellung von Ventilen, aller möglicher technischer Komponenten, die man braucht, einfach bei der Logistik von Gasen. Das sind natürlich auch typische Kompetenzen, die die deutsche Wirtschaft hat im Bereich der Ingenieurswissenschaften.
Es sind aber auch weitere Länder sehr aktiv in der Förderung von Wasserstoff.
Auch in zum Beispiel Asien tut sich sehr viel. Südkorea, Japan, China sind sehr engagiert dabei. In den USA wird jetzt klimaneutraler Wasserstoff gefördert im Rahmen des Inflation Reduction Act. Sogar sehr, sehr umfangreich gefördert, sodass klimaneutraler Wasserstoff in den USA sehr, sehr schnell hochlaufen wird. Und da muss sich eigentlich die deutsche Wirtschaft eher jetzt ranhalten und auch die deutsche Politik, um da mitzuhalten.
Was Deutschland tun muss, um mitzuhalten im internationalen Wettbewerb, davon hat Veronika Grimm klare Vorstellungen.
Ja, in dem einen oder anderen Bereich geht es um staatliche Anschubfinanzierung, aber insbesondere geht es um staatliche Entscheidungen hinsichtlich zum Beispiel der Regulierung oder hinsichtlich der Konditionen, unter welchen Wasserstoff als grün akzeptiert wird, also zum Beispiel dadurch auch auf Umweltziele angerechnet werden kann. Also da sind definitiv weitreichende staatliche Entscheidungen gefragt. Zum einen ist es die Frage, welchen Wasserstoff kann ich als grün anrechnen? Wie spezifisch sind die Vorgaben an die Produktion des entsprechenden Wasserstoffs, damit ich ihn anrechnen kann? Und hier kann die Politik natürlich die Grenzen sehr eng und sehr technologiespezifisch ziehen.
Ihr Appell ist deutlich. Klare Verfahren und breite Auslegungen. Auch bei der Frage, ob nur grüner Wasserstoff sinnvoll ist oder jede Art von Wasserstoff, solange die Kapazitäten fehlen.
Dann ist auch die Frage, im Übergang sollte ich nicht zunächst mal auf den CO2-Fußabdruck achten und alle Arten von Wasserstoff anrechnen. Ich muss ja nicht alle Arten von Wasserstoff staatlich fördern, aber wenn ich jetzt zum Beispiel klimafreundlichen Wasserstoff aus Gas herstelle, indem ich aus Gas Wasserstoff mache und das CO2, das dabei entsteht, verpresse, also über Carbon Capture und Storage, nicht der Atmosphäre zuführe, sondern einlagere oder weiterverwende, dann wäre das ja auch eine Art von Wasserstoff, die den Hochlauf beschleunigen könnte. So könnte man dafür sorgen, dass schneller mehr Wasserstoff verfügbar ist. Dieser ganze Bereich Zertifizierung und Anforderungen an klimaneutralen Wasserstoff, da hat der Staat eine ganz entscheidende Funktion und da sollte man eben möglichst auf sehr einfache, klare Zertifizierungsverfahren setzen, um den Hochlauf nicht zu behindern.
Was dabei nicht vergessen werden darf, es geht um Technologien im In- und Export gleichermaßen, um den Aufbau einer gigantischen internationalen Infrastruktur. Denn Deutschland wird sehr lange auf Importe angewiesen sein.
Man plant ja, 10 Gigawatt Elektrolysekapazität in Deutschland zu installieren. Das heißt, es wird aus der Produktion in Deutschland große Mengen an Wasserstoff geben. Und gleichzeitig plant man, Wasserstoff in großen Mengen zu importieren über Seehäfen. Rotterdam ist da im Gespräch, aber auch deutsche Häfen engagieren sich seit langem, zum Beispiel Hamburg oder Rostock, um Wasserstoff zu importieren. Und auf Dauer wird es so sein, dass wir einen Teil des Wasserstoffs in Deutschland produzieren, aber einen großen Teil, ungefähr 80% des Wasserstoffs, wird importiert werden.
Und da muss man heute schauen, mit welchen Partnern man sich zusammentut. Kanada und Australien bieten sich da aus Grimms Sicht an.
Da kommt es darauf an, wie viel Wind weht, wie viele Sonnenstunden gibt es. Aber andere Fragen sind natürlich auch wichtig, zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit. Und da sind natürlich die Länder sehr unterschiedlich. Kanada oder zum Beispiel Australien, das sind Länder, wo sicherlich es einfach ist, diese Beziehungen zu initiieren, weil es einfach eine Ebene zwischen den Regierungen gibt. Der Bundeskanzler und der Bundeswirtschaftsminister waren ja kürzlich in Kanada und haben dort auch über grünen Wasserstoff gesprochen, auch über Gas und auch über Rohstoffe. Man kann das ja auch kombinieren, sozusagen mit Ländern Partnerschaften eingehen und ein ganzes Portfolio von Anliegen vorantreiben, gemeinsame Handelsbeziehungen, gemeinsame Energiehandelsbeziehungen und eben auch Beziehungen im Bereich kritischer Rohstoffe. Es gibt aber auch viele andere. Dazu gehören natürlich viele afrikanische Länder. Marokko gehört dazu. Namibia wäre ein interessanter Kandidat. Die ganzen Länder der MENA-Region, also Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien.
Schauen wir auf zwei der Länder, die Professor Veronika Grimm gerade genannt hat. Weit weg, aber doch naheliegend ist Australien. Die Zusammenarbeit ist sehr eng. Schon jetzt sind zahlreiche deutsche Unternehmen an geplanten Projekten zur Erzeugung von Wasserstoff beteiligt. Nicht nur ThyssenKrupp und Siemens Energy sind vor Ort, sondern auch Porsche. Der Automobilbauer will seine 911er künftig mit E-Fuels befeuern und steigt dafür in Tasmanien in die Produktion von grünem Wasserstoff ein. Künftig ist auch eine deutsch-australische Wasserstoffbrücke geplant. Dabei will das australische Bergbauunternehmen Fortescue ab 2025 Wasserstoffderivate wie Ammoniak und Methan nach Wilhelmshaven liefern. Partner sind E.ON und die Deutsche Bahn. Wir wechseln den Kontinent und gehen nach Afrika. Marokko gilt als besonders ambitioniert in Sachen Wasserstoff. Für Germany Trade and Invest ist Michael Sauermoss dort bereits seit 3 Jahren vor Ort. Wir haben mit ihm gesprochen, im Hintergrund zu hören, das quirlige Casablanca.
Ja, Marokko macht sich in der Tat auf den Weg in die internationale Wasserstoffliga, wollen da mitspielen. Hier gibt es im Prinzip ideale Bedingungen. Wasserstoff braucht ja viel Strom und Marokko hat in den letzten Jahren viele erneuerbare Energien ja aufgebaut, Solar und Wind. Im Vergleich zu Deutschland gibt es hier eine sechsfache Sonneneinstrahlung, im Süden sogar noch mehr. Und was auch nicht unwichtig ist, die Einstrahlungszeit ist mehr als doppelt so hoch. Dazu kommt eine hervorragende geografische Lage, die Verbindung zu Europa und im Prinzip auch vor Ort vernünftige infrastrukturelle Bedingungen.
Marokko nimmt richtig Geld in die Hand. Zwischen 80 und optimistisch gerechnet 110 Milliarden Dollar. Das gilt für einen Zeitraum bis 2050. Eine riesige Summe.
Marokko hat auch ein eigenes Interesse daran, die Wasserstoffentwicklung hier voranzutreiben, weil man der weltweit größte Produzent von Phosphat ist und bei der Herstellung von Düngemittel braucht man Ammoniak und das muss bislang importiert werden. Und wenn vor Ort grüner Ammoniak produziert wird, profitiert man halt auch vor Ort. Das ist eigentlich auch ein Vorteil, weil die Regierung und auch nicht unwichtig der König voll hinter dieser Entwicklung stehen, sowohl was Renewables angeht, als auch die Entwicklung von Wasserstoffprojekten.
Und was hat es mit dem deutsch-marokkanischen Projekt vor Ort auf sich?
Seit 2012 gibt es die deutsch-marokkanische Energiepartnerschaft PAREMA. Und ja, sie ist verantwortlich dafür, hier regulatorische Strukturen zu schaffen. Es geht da um eine Wasserstoffanlage, die von der KfW finanziert wird. Also eine Pilotanlage, eine Wasserstoffanlage, die mit deutschen Mitteln gebaut werden soll und die dann idealerweise sicherstellen soll, dass in Zukunft Wasserstoff oder Wasserstoffderivate dann von Marokko nach Deutschland geliefert werden.
Gut, Deutschland muss das also finanzieren. Aber wir könnten damit auch einen Teil unseres Wasserstoffbedarfs decken und gleichzeitig mitarbeiten am Ausbau eines Marktes, der dann wiederum für exportierende Unternehmen großes Potenzial bietet.
Es geht natürlich um Know-how, chemische Verfahrenstechnik. Ein sehr großer, bislang vielleicht sogar noch unüberschaubarer Bereich ist der Logistiksektor. Da geht es um Container, Tankschiffe, die geeignet sind, um die Derivate zu transportieren und zu lagern. Vielleicht wird es auch erforderlich sein, die Hafenstruktur noch zu erweitern. Und deutsche Unternehmen können sich auch an die AHK Marokko wenden, die ein Industriecluster einrichten wird. Wir werden oft nach Geschäftschancen in diesem Bereich gefragt. In vielen Bereichen ist es natürlich noch ein bisschen Science Fiction, aber in jedem Fall ist es bestimmt ratsam, sich ausführlich zu informieren, was in dem Land passiert und sich dann auch frühzeitig dort zu positionieren.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Ihr Feedback, Ihre Anregungen und Fragen. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes. Wir sind gerne für Sie da, auch online unter www.gtai.de. Da finden Sie unter anderem auch aktuelle Informationen zu unseren kommenden Webinaren. In unserer Reihe H2 Update weltweit sprechen wir am 7. Dezember ab 10 Uhr mit führenden Expertinnen und Experten und Unternehmen der Branche über den Markthochlauf des grünen Wasserstoffs in Skandinavien und dem Baltikum. Weitere Informationen zum Event und zur Anmeldung online bei uns ebenfalls in den Shownotes. In der nächsten Ausgabe von Weltmarkt, dem Podcast der deutschen Außenwirtschaft, beschäftigen wir uns mit der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Exporteure und mit deren wichtigsten Konkurrenten. In welcher Branche Deutschland vorn liegt, wo es eng wird und wo die Konkurrenz schon vorbeigezogen ist, das erfahren Sie dann hier bei uns in der nächsten Folge.